There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Das klingt so, Ulrich, als könnte tatsächlich jedes Paar, jede Beziehung eigentlich eine glückliche Beziehung sein.
Nein, das geht leider, das ist liebenswert gesagt.
Ich dachte, das ist ein
schöner Abschluss. Das tut mir leid, ich muss diesen Abschluss leider verhageln.
Herzlich willkommen zu Generation Beziehungsunfähig.
Der Podcast über alle zwischenmenschlichen Probleme von Singles und Paaren in unserer Zeit.
Mit Michael Nast, dreifacher Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für Beziehungen und die moderne Gesellschaft.
Und Lina Marie, Paarcoachin und Beziehungsexpertin.
Hallo, hallo.
Hallo, schön dich mal wieder zu sehen und zu hören. Ist auch schon wieder eine Woche her.
Ja, das stimmt.
Ich hatte Entzug.
Entzug von mir?
Ja, klar. Lina Marie Entzug.
Michael. So sind wir ja noch nie angefangen.
Gleich wird's gleich vertraulich.
Und das, obwohl wir heute nicht alleine sind, wie ihr das vielleicht auch schon im Titel erkannt habt. Aber bevor wir jetzt anfangen, ganz kurz, Michael, in vielleicht drei Worten, wie geht's dir heute?
Sehr gut. Mhm. Kann man wirklich so sagen.
Ja, gut.
Ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Ich muss über sowas ja immer nachdenken, weil ich mir immer sage, oh, ist das jetzt eine Floskel oder ist man wirklich an meinen inneren Zuständen interessiert? Aber heute ist ein schöner Tag. Und dir? Darum hast du doch gefragt.
Ich habe noch gar nicht so viel erlebt und freue mich jetzt tatsächlich sehr auf diese Sendung, weil wir heute nicht allein sind. Und ihr habt das Thema, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, schon gelesen. Und ich hole mal vielleicht ein bisschen ganz kurz aus. Michael und ich, wir haben letzte Woche mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Wir bekommen ja sehr viele Hörernachrichten von euch. Und da haben wir gemerkt, sehr viele Menschen schreiben uns von euch, weil sie vermehrt irgendwie, ja, so eine Art, ich weiß nicht, Druck, kann man das so sagen, Druck verspüren, bestimmte Lebensbereiche zu optimieren. Und ganz weit vorne sind da Beziehungen. Und da haben wir gedacht, passt natürlich optimal zur Sendung, da haben wir uns wirklich so gefragt, dieser ganze Druck, weil wir das vom Job kennen und vielleicht auch vom Sport und auch anderen Bereichen, was bedeutet das eigentlich im Kontext, wenn man sagt von Beziehungen, wir wollen irgendwie unsere Beziehung verbessern oder irgendwie wir wollen glücklicher werden oder wir wollen die perfekte Partnerschaft haben oder. Und viele fragen uns von euch, wie sie das tatsächlich hinbekommen. Und da haben wir uns gefragt, ja gut, ich bin ja in einer Beziehung, Michael nicht. Wir können natürlich auch selbst jetzt viele unserer Erfahrungen teilen, aber wir haben gedacht, es macht viel mehr Sinn, wenn wir Experten einladen zu diesem Thema. Deswegen freuen wir uns sehr auf zwei GästInnen, einen Gast und eine Gästin, und zwar die Gründerin und der Gründer von der Beziehungs-App MeinPaar. Das ist die App, mit der du oder ihr eure Beziehung verbessern könnt, um eben glücklichere Beziehungen zu führen. Und ihr beiden erstmal hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wart nämlich schon mal da letztes Jahr.
Hallo.
Hallo Leonie, hallo Ulrich.
Hallo zusammen, schön, dass wir wieder da sein dürfen.
Hi, ja, ich freue mich auch sehr.
Genau, ihr wart letztes Jahr schon mal bei uns, im Januar. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Und bevor wir jetzt hier mit dem Thema anfangen und über direkt reingehen, über Performance und Druck und Optimierung sprechen, wollen wir natürlich erstmal ganz kurz wissen, wie geht es euch und wie war so das letzte Jahr für euch?
Ja, ich starte einfach mal. Genau, also mir geht's gerade doch sehr gut. Es ist sehr, sehr viel passiert bei uns. Und ja, wir sind weiter mit unserer App gewachsen und haben natürlich irgendwie ganz, ganz viele tollen Menschen auch geholfen, irgendwie ihre Beziehung oder Probleme von ihrer Beziehung zu lösen und auch eine Veränderung zu verspüren in ihrer Beziehung. Und dann ja, haben wir neue Formate auch erstellt und ja, erreichen einfach immer mehr Leute. Und das ist natürlich irgendwie echt sehr, sehr schön mitzubekommen und zu sehen. Und ja, von daher das ist, es passiert auf jeden Fall sehr viel. Und deswegen freuen wir uns auch heute, quasi ein Jahr später, wieder mit euch zu sprechen.
Ja, mir geht's.
Und das ist ja auch ganz.
Ja, Entschuldige, ja.
Ach so, nee. Oh, Entschuldigung. Ich, nee, sag du.
Okay, also mir geht's auch gut. Und für mich ist das da schon auch wieder ein sehr, sehr spannendes Jahr gewesen, weil es ja, ich bin ja gleichzeitig auch noch im Institut, aber ich bin immer mehr und mehr mit Mindpaar beschäftigt und ziehe mich aus meinem Institut sozusagen zurück, weil ich Mindpaar im Augenblick so spannend finde. Und wir haben auch eine, wir haben jetzt auch einen eigenen Podcast, Therapie hautnah, und das ist schon eine ganz spannende Geschichte, dass ich mit Paaren und Singles tatsächlich auch Gespräche führe und die dann auch ins Netz stelle. Das gibt es eigentlich so, glaube ich, kaum oder sehr. Irgendwo gibt es das vielleicht, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Und das ist eine höchst spannende Angelegenheit. Also muss ich wirklich sagen, das ist wirklich spannend, weil die Menschen irrsinnig offen sind, dankbar sind, liebenswert sind und natürlich aber auch hohen Leidensdruck haben. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe in aller Bescheidenheit mir vorgenommen, ich habe auch so ein bisschen was gepostet und mir jetzt vorgenommen, ein bisschen doch darauf hinzuweisen, dass das Gesundheitssystem in Bezug auf Psychotherapie so nicht weitergehen kann. Versuche ein bisschen zu trommeln mit meinen bescheidenen Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch, bin ich auch immer dankbar, wenn wir so, sagen wir jetzt gerade mit euch auch ein bisschen was auch tun können, um ein bisschen nach draußen zu gehen, weil es ist einfach unerträglich, dass die Menschen immer noch 6 Monate auf den Therapieplatz warten und es wird sich daran überhaupt nichts ändern. Also, und die Kassen zahlen 80 Stunden, die zahlen 300 Stunden, das ist doch absoluter Wahnsinn. Also da muss ich irgendwie, da würde ich gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass da irgendwie mal die Menschen aufmerksam werden und dass das so nicht weitergeht. Ja. Und deswegen auch diese Sache, dass man eben so etwas anbietet wie einen eigenen Podcast, aber natürlich auch eure Möglichkeiten und euren ganzen Ruf und eure tollen Geschichten, die ihr sozusagen auch in die Welt hinausbringt, einfach auch nutzen können, um ein bisschen vielleicht die Menschen zum Nachdenken zu bringen, kann das so weitergehen und was können wir vielleicht tun, um auch ein bisschen was zu verändern. Ja, also
Das ist ja ganz, ganz krass. Also wir beschäftigen uns ja total mit diesen Themen. Ja, man ist ja mal, also wenn ich jetzt hier mit meinen Leuten oder meinen Freunden oder mit Lina Marie oder so spreche, dann habe ich den Eindruck, alle sind total mit sich selbst im Positiven beschäftigt und reflektiert und wollen dann halt gucken, ja, wie kann, also äußerer Wohlstand, innerer Wohlstand, ja, und wir müssen auch mal am Inneren arbeiten. Und aber es ist ja noch gar nicht so angekommen. Ja, in der Masse. Man denkt immer so, man hält seine Blase so für die Welt, aber es ist ja nicht so. Aber es ist natürlich ein ganz krass, ich meine, wir werden ja eigentlich da reingezwungen. Seit Corona ist es ja dann sozusagen, weil so ein Katalysator, dass man halt auch mal sehen hat, was da eigentlich so alles brach liegt, was ja vorher schon da war.
Es wurde
halt
nur verstärkt jetzt. Genau, das ist richtig. Das ist richtig. Ja.
Aber ich muss eine Sache noch mal kurz sagen. Also ich bin ja Autor, ich schreibe ja Bücher und Ulrich, du bist ja einer meiner Zitierten. Also du hast also in diesem Podcast so ein paar Sachen erzählt, die tatsächlich immer so eins ist ein Aufhänger auf jeden Fall. Ist natürlich alles noch nicht erschienen, wird alles im nächsten Buch erst kommen.
Na wunderbar.
Und halt, es ist immer cool, mit einem Pro halt mal auch richtig zu reden. Ne? Das ist schon, da sind so ein paar Sachen gekommen, das fand ich sehr.
Das freut mich also sehr. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass du das so sagst. Also es freut mich.
Ja. Es hat halt wunderbar gepasst auch in diese Themen.
Ne? Ja. Nee, aber ich merke sozusagen, daran höre ich, du bist immer noch Single, ja? So.
Ich muss mal, ja, also ich war zwischenzeitlich mal so eine Art, wie sollte man das nennen, so ein Sprunghelfer, nennt man das, also wenn jemand
so eine flüchtige Beziehung ist, ja.
Genau, die Person, also die Frau, die brauchte jemanden, um da sich rauszubegeben. Ja. Nee, aber sonst ist nicht so viel passiert tatsächlich.
Okay. Ja. Gut. Ich muss meine Neugier jetzt stoppen. Ja, okay, wir stoppen das ein bisschen.
Ja. Also ich bemerke bei mir, dass gerade auch so ein bisschen meine Bindungsangst wieder schon stärker, also mir bewusster auch wird, aber es ist halt auch durch die Arbeit, ja. Also, dass ich jetzt gerade wirklich so in so einem Arbeitsrausch halt bin, dass ich da gar nicht
so offen bist. Ja.
Ist gerade relativ weit weg. Also früher bin ich immer noch so raus, also bis vor kurzem geht man immer so raus, guckt und geht in Cafés auch immer noch mit diesem Single-Blick und guckt, vielleicht ist da ja diese Frau. Und das mache ich gerade gar nicht. Also ich bin gerade doch sehr mit mir beschäftigt.
Okay. Ist ja auch nicht immer das Schlechteste. Wenn sowas Gescheites bei rauskommt, dass du ein Buch schreibst, ist doch super. Also, oder schreibst.
Ja, naja.
Ist doch gut.
Immer die inneren Konflikte bearbeiten. Das ist der Antrieb.
Okay.
Aber Lina Marie ist ja glücklich in ihrer Beziehung. Das ist ja mal so ein Kann man auch mal als positives Beispiel sehen.
Ja, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Ich habe mich nämlich gefragt, für viele, die eure App nicht kennen, das ist eine App und ihr werbt auch damit für Beziehungen, also um glückliche Beziehungen zu führen. Und jetzt sagt Michael ja auch, ja, ich bin in einer glücklichen Beziehung, das bin ich auch. Ich frage mich, wenn man, Ulrich, vielleicht kannst du das direkt beantworten, du bist ja Psychotherapeut, auch sehr lange schon auch praktizierender Therapeut. Warum sind denn Paare nicht glücklich, wenn sie überhaupt zusammen sind? Also man würde ja annehmen, dass wenn man jetzt in einer Beziehung ist, man vielleicht auch glücklich ist. Und warum ist es bei vielen nicht mehr so oder nicht so oder war noch nie so?
Ja, es gibt natürlich viele Paare, die glücklich sind. Ja, also von daher, nur die kommen natürlich da nicht zu mir in der Regel. So, du würdest ja nicht herkommen. Ja, so nett es ist, wenn du da bist, aber das wäre ja Unsinn. Ja, also es muss ja irgendwie in einem selbst irgendeine Differenz entstehen. Ja, also ohne eine Differenz gibt's ja kein Problem. Die Dinge sind ja nicht in sich selbst problematisch, sondern es muss in einem selbst eine Differenz entstehen. So wie ich bin, mag ich das nicht mehr. So wie du bist, finde ich es auch nicht mehr gut. Also wenn keine Differenz entsteht, gibt es kein Problem. Die Dinge sind nicht in sich selbst problematisch. Ja, so. Also es gibt da draußen, ich habe noch nie eins gesehen, ich habe noch nie ein Problem da draußen gesehen. Also wenn es keine Differenz gibt, gibt es kein Problem. Ja, so. Es muss eine Differenz geben. Und da ist natürlich, sagen wir so, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das sind zum einen Paare, die schon länger zusammen sind, aber sich durch dieses täglichen Rituale irgendwie so die ganze Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung, die Wertschätzung, die Achtung sozusagen verloren gegangen ist. So, die ist einfach immer mehr und mehr zerfieselt. Gar nicht bösartig gemeint, sondern einfach die ganze Aufmerksamkeit des Miteinanders, die Sexualität, alles sozusagen löst sich so ein bisschen auf und man ist nur noch in bestimmten Rollen funktionabel sozusagen, so dass man dann einigermaßen eigentlich ganz gut durchs Leben kommt. Viele sagen auch, wir sind ein gutes Team, also es klappt alles prima, ja, also mit den Kindern und so weiter. Nur als Paar sozusagen, da haben wir uns irgendwie verloren, ja. Das passiert, und das ist auch gar nicht bösartig, sondern das ist ja logisch, also es passiert sozusagen, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr so da gewesen ist. Die Menschen haben vergessen, ihre Paarbeziehung zu pflegen, ja. So, das ist das eine, und da ist im Grunde häufig aber ein Fundament, was durchaus tragfähig ist und wo auch tatsächlich man gar nicht so viel jetzt irgendwie problematisieren muss, sondern wo es sich wirklich darum dreht, die Wertschätzung und die Achtung und den Respekt wieder zu erlangen und füreinander auch tatsächlich wieder eine Neugier und eine Freude zu entwickeln. Und das geht durchaus. Aber bei den anderen Menschen ist ja meine These, dass die sich unbewusst häufig Partner oder Partnerin suchen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze tatsächlich auch glücklich wird, nicht so besonders groß ist. Und damit im Grunde alte Leitsätze aufrechterhalten werden. Das ist so meine These. Ja? Und dazu brauche ich jemanden, da brauche ich einen Partner. Das kann ich schlecht alleine. Also es klingt ein bisschen komisch, aber viele suchen sich unbewusst einen Partner oder Partnerin, so dass hinten mal rauskommt, siehst du wohl, ich reiche ihm doch nicht, ich bin nicht richtig und so weiter und so fort. Ja. Und das ist dann schon ein bisschen traurig auch. Ja. Und dieses Muster gilt es, glaube ich, dann versuchen erstmal zu erkennen und dann sich davon zu lösen. Ja. Was nicht so einfach ist.
Ich glaube, ich habe mir ja lange Zeit, also das ist mir jetzt auch klar, also ich glaube noch eine Stufe vorher, mir nur Frauen halt ausgesucht, bei denen die Chance sehr groß war, dass das nicht klappt.
Genau.
Also nicht nur, dass die Beziehung letztendlich, also eigentlich hat was in mir erwartet, das wird sowieso scheitern.
Genau.
Und hat eigentlich Frauen gesucht, die das möglich gemacht haben.
Das siehst du super.
Mir dann sozusagen ausgesucht.
Ja, das siehst du genau richtig.
Im Nachhinein.
Ja, ich weiß, dass man sich sowas nicht vornimmt, ist klar, das möchte man ja auch gar nicht. Man möchte ja eigentlich das Gegenteil. Ja, die Menschen möchten ja im Grunde zufrieden sein, sie möchten ja glücklich sein, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Ja, es ist der Versuch, etwas zu verstehen, was auf den ersten Blick ein bisschen paradox klingt oder ein bisschen komisch klingt, dass die Menschen im Grunde unbewusst sich im Grunde das Unglück suchen, ne? Ja, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Ja, das unbekannte Glück, das braucht Vertrauen. Wenn man das nicht gelernt hat, ja, wo soll es denn herkommen? Also das ist alles nicht so ganz einfach. Das klingt ja alles schön. Und durch die ganzen so sozialen Medien wird einem das auch immer alles sozusagen vorgezeigt, dass es so sein kann. Aber wie es dahinter aussieht, das wissen die wenigsten Menschen. Das sieht nicht immer alles nur so schön aus. Das ist häufig sehr, sehr brüchig. Ja.
Aber kannst du vielleicht dieses Paradox noch mal ein bisschen tiefer erklären, Ulrich? Weil ich viele Nachrichten im Kopf habe und wir dieses Thema schon durchaus oft besprochen haben. Dieser Wunsch nach einer Beziehung, das ist ja auch, Bindung ist ja ein psychologisches Grundbedürfnis.
Genau.
Also was steckt hinter diesem Paradox? Weil wenn ich jetzt einer Freundin auch zum Beispiel sage, die total heiß darauf ist, endlich mal eine Beziehung zu führen, die es wirklich unbedingt möchte, die sagt, ich möchte meine Liebe teilen und ich möchte auch Liebe empfangen und ich habe so viel zu geben und ich habe richtig Bock auf einen Partner. Und die sucht sich unbewusst auch solche, ich sag mal, Typen aus, ja?
Genau.
Das macht doch keinen Sinn.
Nein, es macht natürlich sozusagen in der Betrachtung, so wie du es erzählst, macht es keinen Sinn, ja? Und ich habe mich gefragt, was kann denn trotzdem der leidvolle Sinn sein, weil von nichts kommt nichts, ja? So, also das muss ja irgendwo herkommen. Und da ist meine These, dass wir eben Menschen, die zum einen entweder in den ersten drei Lebensjahren oder aber häufig auch während der Pubertät sozusagen nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich um sie ihrer selbst willen bedingungslos geliebt fühlen. Und eine Möglichkeit, das ist jetzt Schnellkurs, ja, eine Möglichkeit, um aus diesem Ohnmachtsgefühl herauszukommen, ist, das auf sich selbst zu beziehen. So, ich bin anscheinend nicht richtig, wenn ich nur anders wäre, ich reich nicht, ich bin nicht genug und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, ja, so, weil das Grundgefühl ist Ohnmacht. Ich kann machen, was ich will, ich finde es nicht, ich komme da nicht ran. Und um dieses Ohnmachtsgefühl besser irgendwie zu ertragen zu können, und um handlungsfähig zu bleiben, beziehen das die Menschen auf sich selbst. Ja, so. Das ist in sich selber durchaus nachvollziehbar. Das Dumme ist, dass diese, so wie ich das nenne, sozusagen Leitsätze, und das ist ja diese von mir entwickelte leitsatzbasierte Therapie, dass diese Leitsätze sich dann im Laufe des Jahres, der Jahrzehnte häufig im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung immer wieder zu bewahrheiten scheinen, weil das Vertrauen nicht da ist. Also ich wasch mich, mach mich nicht nass, komm in meine Arme, aber komm mir ja nicht zu nahe. Das ist kein Widerspruch. Es ist beides. Es ist eine Ambivalenz sozusagen, die beides in sich selbst sozusagen nachvollziehbar ist und seine Geschichte hat. Das ist kein Widerspruch. Es klingt widersprüchlich, ist es aber nicht, weil es beides da ist. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht gelernt habe, ja, woher soll ich das denn haben? Ich kann das später lernen. Das ist ja kein Automatismus. Ja, viele Menschen machen dann die Erfahrung mit den Großeltern, mit einem Lehrer in der Peer Group nachher später, mit einem Mann, mit einer Frau machen sie die Erfahrung und sagen, ja, zum ersten Mal habe ich da das so gelernt. Das geht ja alles. Also sonst wäre es ja fürchterlich. Ja? So, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Natürlich geht's. Ja, aber es ist eine leidvolle Inszenierung, die im Grunde im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung sich immer wieder bestätigt und sagt, siehst du wohl, ich bin eben doch nicht richtig, ich reich nicht. Und dazu brauche ich potenziell einen Protagonisten. So. Und wie das jetzt genau geht, das ist schon beeindruckend, ne? Also, wie Menschen zielsicher, ja, sich eine Frau oder einen Mann suchen, wo die Wahrscheinlichkeit nicht besonders groß ist, dass tatsächlich das Glück gefunden wird, das ist nicht ganz einfach zu erklären. Es gibt für mich noch einen anderen wichtigen Grund. Wenn zum Beispiel der eigene Schmerz oder diese Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe, die ich eigentlich fast jedem Menschen unterstelle, wenn die sozusagen selber das verknüpfen mit einer Schuld aus ihrer eigenen Geschichte, also dass sie sagen, Mutter und Vater, sozusagen, die haben sich nicht besonders günstig verhalten, die waren nicht da, das muss gar nicht Gewalt sein, sondern die waren gar nicht da, die waren für mich nicht da, ich war anscheinend nicht so wichtig. Also wenn Vater oder Mutter auch ein bisschen schuld an der eigenen Situation sind, dann ist das Glück doch gar nicht vorgesehen. Ja, also dann ist es gar nicht vorgesehen, dass man einen Menschen trifft, wo genau das, wonach man sich sehnt, tatsächlich auch gelebt werden kann. Und das ist nicht selten der Fall.
Das macht total Sinn, wenn man natürlich, ich sag mal, sich emotional löst und jetzt nicht gerade vielleicht in einer Situation ist, wo man nach 5 Dates schon wieder geghostet wurde oder das Date schon wieder nicht erfolgreich war oder keiner auf meine Nachricht reagiert. Ich glaube, das können viele unserer Hörerinnen und Hörer zumindest in E-Mails und Nachrichten nach sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich jetzt, das würde ich gerne noch abschließend einmal fragen, bevor wir dann so ein bisschen auch zu diesem Thema Optimierung von Beziehungen kommen. Wenn ich das jetzt einer Freundin sage und sage, naja, das liegt ja an dir und es liegt vielleicht auch an deiner Erziehung, das macht ja total Sinn, würde sie vielleicht aber trotzdem sagen, naja, aber nee, weil ich will es ja und immer gerate ich an die Falschen. Was kann ich denn jetzt tun, damit ich da rauskomme? Ich habe erst gestern nämlich dieses Gespräch mit einer Freundin geführt.
Also ich würde sagen, unter Freunden ist es natürlich, oder Freundinnen, es ist ja immer so eine Sache, aber ich finde es ja schön, dass du das so machst. Das ist, aber ich würde sagen, deine Freundin, die wird ein Grundgefühl haben im Leben, was sie immer wieder erfährt, ja, in den Beziehungen immer wieder erfährt. Und dieses Grundgefühl wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die Richtung gehen wie, anscheinend bin ich nicht richtig, anscheinend reiche ich nicht. Letztendlich genüge ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist 95%. So. Solange sie dieses Grundgefühl hat, wird sich das nicht ändern, weil ich vermute, dass da immer, wenn das denn so ist, ja, immer noch eine Sehnsucht ist nach der bedingungslosen Liebe von Vater und Mutter. Das ist die Vermutung, die ich habe. So. Und solange das.
Moment mal, darf ich ganz kurz?
Ja.
Achso, mach jetzt mal. Ich frage mich, also es geht wirklich, also wenn man ein gestörtes Verhältnis zu den Eltern hat, das nicht aufgelöst wird oder dass man für sich nicht auflöst, man muss sich auch nicht vertragen, aber man kann ja damit für sich klar sein.
Genau.
Dann ist keine Beziehung.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so besonders groß, so dass man das Unglück immer wieder erfährt. Das ist ähnlich, oder das geht auch, das ist nicht nur die ersten Lebensjahre. Ich kenne auch viele Leben, hunderte von Lebensgeschichten, wo die Menschen in der Pubertät die Erfahrung gemacht haben, wo das Eigensein wächst, ne? Wo das Eigensein wächst. Vorher war alles prima und so, alles gut. Aber wenn das Eigensein wächst, wurde das nicht unbedingt gutiert von Vater und Mutter, ne? Sondern eher damit Liebesentzug sozusagen bestraft und sagt, nee, also so wie du jetzt hier bist, also das haben wir uns anders vorgestellt irgendwie. Also unsere Erziehung ging eigentlich in eine andere Richtung und wir sind nicht jetzt schuld, das bist du, ja? Du bist komisch, du bist nicht richtig. So, und wenn Menschen diese Erfahrung machen, dann ist das kann das eine tiefgreifende Kränkung und Verletzung sein, die massive Auswirkungen hat auf die Beziehung letztendlich. Also das muss nicht in den ersten Lebensjahren sein. Es ist häufig, oder durch Mobbing zum Beispiel auch. Ja, da war ein Zuhause, eigentlich war das alles ganz liebevoll, aber die haben so massive Mobbing-Erfahrungen gemacht, die ihr ganzen Selbstwert dermaßen nach unten gerissen haben, dass sie kein Vertrauen mehr haben, dass die Menschen sie um ihrer selbst willen lieben. Dieses Vertrauen ist massiv traumatisiert. Ja, also das hat massive Auswirkungen. Ja, also das ist mächtig. Ja.
Wie ist denn das? Also ich meine, da gibt's sicherlich kein Allerheilmittel, was du jetzt erstmal oder so ein Rezept. Ja, aber wie kann man denn dieses Vertrauen sich wieder schaffen?
Ja, dieses Vertrauen. Also ich glaube, dass man erstmal sich von dieser Sehnsucht, sondern die von mir vermutete Sehnsucht, ja, nach der bedingungslosen Liebe der Eltern verabschieden muss. Ja, so. Das heißt nicht von den Eltern verabschieden, aber von dieser Sehnsucht sich zu verabschieden. Und dann Vertrauen, das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage, das ist völlig richtig. Also wo kriege ich denn Vertrauen her? Ja? Und Vertrauen kriege ich, glaube ich, nur her, aber dafür muss ich mich erstmal ein bisschen befreit haben. Ich muss ein bisschen wohlwollender auf meine Geschichte schauen. Je wohlwollender ich auf meine Geschichte schaue, desto freier schaue ich nach vorne. Ja, so. Und wenn ich das einigermaßen geschafft habe, und das braucht nicht lange, ja, da muss ich nicht in die Psychoanalyse gehen und 300 Stunden machen, so, das geht relativ schnell, ja, das ist nicht notwendig, ja, das geht relativ schnell, dann kann ich Stück für Stück, und das ist der Prozess, der dann dauert, tatsächlich auch Stück für Stück Situationen mir schaffen, wo ich sozusagen lerne, Vertrauen zu entwickeln. Also, im Grunde dreht es sich darum, und deswegen können wir auch gleich zu diesem anderen Punkt kommen, ja? Nämlich dieser Perfektionismus, also dass man im Grunde Vertrauen in die Ungewissheit versucht zu erzeugen. Also eine Situation zu erzeugen, die Ungewissheit in sich birgt, weil nur in der Ungewissheit das Neue entstehen kann. Ja, und das ist nicht so ganz einfach. Aber wenn ich die Erfahrung mache, dass ich sozusagen mit der Ungewissheit umgehen kann, dann kann ich doch Vertrauen schöpfen. Ich kann es kognitiv nicht herstellen. Ne? Ich kann Vertrauen nicht kognitiv herstellen und sagen, morgen vertraue ich. Ja? Ich kann auch nicht sagen, morgen habe ich keine Angst mehr oder morgen liebe ich oder so geht das nicht. Ja? Also es geht nur durch das Erfahren. Da die Erfahrung prinzipiell, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe, die sind nicht löschbar, sozusagen neuronal nicht löschbar. Also sie sind letztendlich nur sozusagen überschreibbar, indem ich neue Erfahrungen mache. Und das braucht Zeit. Ja, so, das braucht Zeit. Das geht nicht mal eben so. Also das dauert manchmal Jahre. Und das ist auch völlig.
In einer Beziehung.
In einer Beziehung kann das manchmal auch Jahre dauern. Ja, das kann durchaus dauern, bis ich tatsächlich lerne, mehr und mehr zu vertrauen. Oder es kann auch manchmal Monate nur sein. Aber so einfach geht das alles nicht, sag ich mal so. Es kann auch sein, dass ich zu dem Schluss komme, nee, in dieser Beziehung, die basiert noch auf diesem alten Muster. Also, wenn ich mich sozusagen davon befreie aus meiner Geschichte, dann ist das. Denn was ist dann das Bindeglied? Liebe? Oder ist es Sorge? Oder ist es Schuld? Ja, und wenn es nicht mehr die Liebe ist, sondern Sorge und Schuld ist, dann kann es vielleicht Zeit sein, dass man diese Beziehung beendet und sich sozusagen, und dann finden die Menschen Partner oder Partnerin ganz erstaunlich, ich weiß auch nicht, wie das geht, ja, wo das alte Muster nicht mehr zugreift, ja, also wo man dann jemanden kennenlernt, also ich habe Frauen gehabt, die sagten, ich hatte früher immer so einen Macho, ja, so. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber sie haben doch, gibt doch bestimmt Männer, die können ihnen einmal die Woche Blumen schenken. Ja? Also die sind doch, das gibt's doch da draußen. Sagt ihr, auch diese Langweiler, die will ich nicht haben. Ja, also und dann irgendwie nach einer Weile meinte ich weiß auch nicht, wirklich, ich habe da jemanden kennengelernt, den hätte ich vorher niemals kennengelernt, aber der ist so liebenswürdig. Also die konnte das zulassen. Also die konnte, die, wie das geht, es ist schon verblüffend. Ich weiß es auch nicht. Die konnte es zulassen, diese Liebe an sich ranzulassen. Und
aber sie hat das nicht geplant, also nee. Das war nicht geplant oder irgendwie, okay.
Und das ist, das, also wenn ich das wüsste, ja.
Und jetzt frage ich mich gerade, wenn man dann tatsächlich geschafft hat, in einer Beziehung zu sein, um jetzt mal so ein bisschen den Schlenker zu ziehen, ihr werbt ja auch, also habe ich schon gesagt, es geht ja darum, dass viele, und das kenne ich selbst von mir auch, möglichst eine glückliche, tolle, abwechslungsreiche, vielleicht auch perfekte, so ein bisschen wie man das auch kennt und vorgelebt bekommt, hat natürlich auch sehr viel mit gesellschaftlichem Druck zu tun, Beziehungen zu führen. Ja, das ist bei vielen so. Natürlich sind alle Beziehungen irgendwie unterschiedlich. In vielen Punkten würde ich mal behaupten, ticken aber auch viele gleich. Nämlich genau das, auf ihre Art, das ist natürlich immer individuell, möglichst glücklich zu sein, ja, möglichst Liebe zu empfangen, Liebe zu geben, Dinge zu erleben und so weiter und so fort. Und die können natürlich total unterschiedlich sein. Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, was ist denn eure Erfahrung aus der Praxis, vor allen Dingen bei dir, Ulrich, 30 Jahre ist eine lange Zeit. Hat sich das in den letzten Jahren verändert aus deiner Sicht heraus? Also besteht vielleicht bei vielen Paaren heutzutage mehr der Druck, wirklich die perfekte Beziehung, um das jetzt mal einfach so ein bisschen als Begriff zu nutzen, die perfekte Beziehung zu führen?
Ja, vielleicht ein bisschen. Also jetzt sagen wir so, ich nenne das mal dieser Perfektionswahn oder Wahn oder Optimierungswahn, den ich so da manchmal so, dass alles immer irgendwie noch besser sein muss und durch die ganzen Medien und dann gibt's so noch Geräte, die man sich umschneidet und alles wird dann geprüft und also da wird, weiß ich, um bestimmte Dinge zu erledigen, es kommt mir alles so gehetzt vor, so und permanent auf irgendeiner Suche zu sein, ja, immer irgendwie noch sich noch mehr, noch besser zu sein, noch mehr Glück zu empfinden, anstatt irgendwie mal innezuhalten und sagen, was habe ich denn da eigentlich? Also das ist doch eigentlich ganz schön, so wie ich lebe und muss das jetzt immer alles besser sein? Also manchmal fehlt mir so ein bisschen die Demut und die Bescheidenheit und dieses Suchen nach Perfektion. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch und das wird durchaus, aber das kann vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du, Leonie, das irgendwie in deiner jungen Generation vielleicht noch mehr sozusagen siehst oder irgendwie, ob das auch bei euch ob du das so siehst oder hörst, dass da gerade vielleicht in der jungen Generation noch mehr, ich bin ja nur schon einen Tick älter, ja, sozusagen, ja, also vielleicht ist das bei euch so oder kennst du das oder?
Also ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auch auf unsere, was ich auch über die App mitbekommen und vielleicht auch da, so wie die Leute zu uns kommen. Also ich würde schon sagen, dass das meistens Leute sind, die einfach wirklich ein Problem haben und gerne eine Lösung dafür finden wollen. Also gar nicht so sehr dieses Thema, sie kommen gar nicht rein und sagen, oh, ich möchte noch besser werden mit meiner Beziehung, ich möchte noch glücklicher. Ich würde sagen, das sind echt nur so 2-3%. Also tatsächlich, und ich hätte vielleicht auch gedacht, dass es sogar mehr sind. Also bei uns ist es schon eher so, dass Leute wirklich, die haben einen Konflikt und die denken, den möchte ich gerne lösen. Und gar nicht so sehr, dass ich muss noch mehr, noch und so weiter. Ich würde trotzdem aber schon sagen, dass ich sonst so drumherum schon beobachte, dass viel, gerade was die allgemeine Gesundheit angeht, jetzt sowohl physisch als auch psychisch, glaube ich, habe ich schon das Gefühl, dass viele Leute immer noch nach mehr streben. Also ich muss mich noch besser ernähren oder ich kann das noch machen. Und sicherlich auch dadurch, dass einfach viel mehr vorgelebt wird, was noch einfach viel, viel mehr möglich ist. Und das kann auch ab und zu eben abfärben, vielleicht auf Beziehungen. Und vielleicht entstehen dann dadurch auch ein Problem oder eine Differenz, weil man sieht, es könnte noch besser sein. Und deswegen mache ich daraus jetzt gerade ein Problem. Und dann wird es zu einem größeren Problem. Und dann vielleicht wendet man sich an uns. Das ist so das, was ich beobachte.
Weil es hat ja durchaus auch seine positiven Seiten. Das ist ein höheres Maß an Aufmerksamkeit und Gesundheitsbewusstsein. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen gilt es ja zu unterstützen. Ja, das ist ja gerade im Gegensatz, weiß ich, zu Amerika oder wie auch immer, wo die Menschen so ungesund leben. Also die Deutschen sind da in einem guten Mittelmaß, kann man sich ja noch ein bisschen besser machen. Aber ich glaube, so die ganze Aufmerksamkeit für das eigene Sein und für den eigenen Körper und für den eigenen Geist, das ist ja im Grunde was auch sehr Positives. Ja, so. Nur alles, wenn das in einem, wenn, also wo das rechte Maß ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn das ein Maß kriegt, was sozusagen das ganze Leben bestimmt, ja, so.
Also dann, zwangsneurotisch ist das ja teilweise schon.
Ja, ja, dann, ja, dann gut, muss jeder selbst wissen, ne? Also, aber da, sag mal, Perfektionismus ist ja auch natürlich eine super Möglichkeit, um, wenn man die Latte sozusagen möglichst hochhängt, dass sie dann reißt, ne? Also, so, dass man dann sagt hinterher, ja gut, ich habe es eben doch nicht geschafft, ne? Also, und da kann man, dann werden die alten Leitsätze wieder sozusagen bestätigt. Also Perfektionismus, es gibt solche und solche. Ja, es gibt die Perfektionisten, die wirklich große Leistung bringen, aber es gibt auch die sogenannten Perfektionisten, die der Latte so hochhängen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißt, besonders groß ist. Und was kommt hinten raus? Siehst du wohl, ich schaff's eben nicht. Also das ist eine, in Anführungszeichen, gute Möglichkeit, um alte, leidvolle Leitsätze wieder zu bestätigen.
Leonie, du hast gerade gesagt, vor allen Dingen kommen Paare zu euch, die irgendwie ein Problem haben, irgendwie ein Leidensdruck ist da und das macht natürlich auch erstmal total Sinn. Jetzt frage ich mich aber, ist das nicht auch eine Art von Optimierung im Sinne von, ich möchte das Problem lösen?
Ja, ich habe mich das auch gerade gefragt, ob das daraus entstehen könnte. Aber wahrscheinlich ist das so, wenn man das selber zu einem Problem irgendwann empfindet. Wobei ich muss sagen, es ist ganz häufig so, dass die Leute sich wünschen, dass etwas wieder so ist, wie es mal war. Ich würde sagen, das ist so fast mehr als die Hälfte. Die haben das schon mal erlebt, dass es schön war und sie möchten das wieder zurück. Haben wir ganz, ganz viel. Also gar nicht so sehr, dass sie es vielleicht bei jemand anders gesehen haben, dass es so ist oder bei anderen, sondern sie haben es bei sich selber schon in sich drin und merken zu einem an einem bestimmten Zeitpunkt, ja, irgendwie ist es jetzt gerade schlecht und ich möchte das wieder zurück, dieser Wunsch, wieder zurückzukehren.
Aber dann, also deswegen, ich frage mich gerade, ob das nicht, also wie definieren wir das? Ne? Man möchte ein Problem lösen, man möchte glücklich werden, glücklicher werden, wieder so am Anfang. Wie beschreibt ihr das denn? Also was ist es denn, wenn es jetzt nicht optimieren ist? Oder ist es auf eine ganz individuelle Paarebene vielleicht doch eine Art der Optimierung?
Na gut, jetzt nochmal, um etwas zu optimieren, muss es vorher eine Differenz gegeben haben, dass man mit dem, wie man lebt, nicht zufrieden ist. Ja, sonst muss man nichts optimieren. Wenn man zufrieden ist und alles ist gut, dann gibt es ja keine Differenz. Ja? Also die Menschen, glaube ich, das sehe ich ähnlich wie Leonie, viele wollen oder fragen auch, die kann man nochmal wieder von vorne anfangen. Ja? Also gibt es so eine Art Reset-Taste und dann fangen wir nochmal wieder von vorne an. Wir lassen jetzt mal unsere Geschichte hinter uns und die ganzen Kränkungen hinter uns und die ganzen Verletzungen und die ganze Traurigkeit. Wir lassen das alle hinter uns und drücken nochmal auf die Reset-Taste und fangen nochmal wieder von vorne an. Ja, eigentlich mögen wir uns doch. Ja, ist auch richtig. Und diese Vorstellung ist zwar eine sehr romantische und liebenswerte Vorstellung, aber natürlich völliger Unsinn, weil es geht nicht. Ja. Weil die Geschichte natürlich die nächste Wahrnehmung bestimmt. Also von daher, es lässt sich, wir sind ja Teil, wir sind ja Geschichte gewesen, ne? Sozusagen. Wir bestehen ja eigentlich aus unseren Geschichten. Von daher geht das so nicht. Also es muss irgendeine Differenz sein, irgendeine Unzufriedenheit. Und ich sehe das ähnlich wie Leonie, dass die viele Paare haben eine ganze Zeit das erlebt, dann kommt, sagen wir, häufig bei vielen dann das erste Kind zum Beispiel, ja, Schwangerschaft, Kind. Das ist häufig ein Einschnitt, der nicht so ganz einfach ist. Dann kommt vielleicht das zweite Kind, das ist auch häufig nicht so ganz einfach. Oder so, das sind schon manchmal so, wenn diese scheinbar sozusagen gewöhnten Paarabläufe nicht mehr so funktionieren und eine neue Rolle dazu kommt, nämlich Vater und Mutter, die man vorher in seinem ganzen Leben niemals hatte. Man war immer sein ganzes Leben lang Kind, ja, egal wie alt man ist. Und auf einmal kriegt man, jetzt nicht auf einmal, dauert schon 9 Monate, aber auf einmal ist das Kind da. Dann hat man auf einmal eine neue Rolle, die hatte man nie. Und das ist für viele Menschen äußerst schwierig, diese neue Rolle in ihre Paarbeziehung so zu integrieren, dass keine Differenz entsteht. Und ich glaube, da kommt auch häufig so eine Optimierungsform hin oder Jobwechsel oder ich weiß nicht was, Tod der Eltern oder also meistens irgendwelche auch so Veränderungen, die im Leben stattfinden, die uns vor Herausforderungen stellen, wo wir in eine Rolle kommen, die wir so noch nie so hatten. Und das erzeugt häufig, glaube ich, auch eine gewisse Form von Unsicherheit, was normal ist, finde ich. Ja, und um diese, und auch ein bisschen Ohnmacht, weil wir nicht genau wissen, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, und um das sozusagen, diese Ohnmacht nicht mehr zu spüren, kommen wir in so eine manchmal etwas übertriebene Handlungsfähigkeit. Wir müssen das noch besser, wir müssen dies noch machen, wir müssen eigentlich, und besonders Frauen, die müssen ja alles unter einen Hut kriegen. Ich meine, das ist ja erstaunlich, also was die alles gleichzeitig leisten und wie viele Rollen die eigentlich reinrutschen sollen mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie das finde ich. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja, also das soll alles möglichst perfekt sein. Ja, so. Also
ja.
Ich war letztens auf einer. Achso, mach rum.
Ich habe eigentlich jetzt auch noch mal zu der Frage. Ich habe gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht zu dem Thema Optimieren. Und ich habe damit irgendeine negative Assoziation. Vielleicht liegt es auch daran, dass man, für mich klingt Optimieren so, als würde man das, als wäre das ein durchgehender, jeden Tag irgendwie ein Prozess, den ich jeden Tag angehen muss und wo ich jeden Tag irgendwas für tun muss. Und deswegen, das klingt für mich so, als würde es nie aufhören, als wäre es nie genug, als würde man nie sagen, nie anhalten können und sagen, oh, das ist aber auch schön jetzt. Und deswegen hat dieses Optimieren für mich irgendwas, als würde man nie ankommen können. Deswegen assoziiere ich damit irgendwas Negatives. Deswegen, ich auf der einen Seite sehe ich das auch, Optimieren ist natürlich, weil bis vorher vielleicht irgendwas nicht gut war und deswegen möchte ich es jetzt verbessern oder lösen. Das ist aber für mich eher vielleicht ja ein Prozess, der vielleicht hoffentlich nicht jeden Tag immer noch besser sein muss, sondern dass man das annimmt und daran arbeitet und verändert. Aber nicht danach nochmal wieder den nächsten Verbesserungsschritt und dann wieder den nächsten Verbesserungsschritt. Das wäre dann für mich so ein Prozess des Optimierens. Und deswegen hat das für mich eine negative Assoziation, ja.
Kann ich total nachvollziehen. Da gehe ich auch total mit. Es geht so ein bisschen um dieses auch, wie kann man vielleicht, wie soll ich sagen? Wir haben eine Sendung gemacht über Schönheitsideale. Da ging es um, ich sag mal, körperliche Optimierung. Ne? Wie kann ich für meinen Partner besser sein? Das war dann eher nicht sozusagen auf Paarebene, aber irgendwie schon. Aber es war eher so ein, ich mag mich selbst nicht und ich habe mich jetzt operieren lassen. Und ich hoffe dadurch, dass ich dann besser bei meinem Partner ankomme und dann wieder ein besseres und erfüllteres Sexleben führe. Das ist ein bisschen so die Frage. Ne? Also inwiefern wir vielleicht auch in dieser Episode dazu beitragen können, gewisse Dinge so anzunehmen und eben nicht jedes Problem lösen zu wollen im Sinne der Optimierung oder im Sinne der Verbesserung oder im Sinne des, dann werden wir noch glücklicher, ja, immer weiter. Und das ist so ein bisschen die Frage. Also wie können wir es vielleicht sonst nennen? Und was ist vielleicht aber auch so ein bisschen, ich sag mal, wo ist die gesunde Grenze? Welche Dinge, die man vielleicht auch einfach, welche Dinge sollte man einfach ertragen? Welche Dinge sind, vielleicht gehören zu einer Beziehung dazu? Wie zum Beispiel Langeweile. Wie zum Beispiel, dass man auch mal Streit hat.
Absolut, ich gebe dir da völlig, völlig recht. Aber nochmal, wenn jemand meint, so wie er ist, reicht er oder sie nicht und deswegen gehe ich zu einem Operateur und lass irgendwie mit dies oder jenes irgendwie ein bisschen vermeintlich gerade zupfen, was nicht immer besonders von Erfolg gekrönt ist häufig, dann gab es ja vorher eine Differenz. So wie ich bin, fühle ich mich nicht mehr wohl. Ja, ohne das gibt's keine Optimierung. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich aber in mir selber sozusagen zufrieden bin und sagen, so wie ich bin, reiche ich. Ja, so, es ist gut und so wie du bist, reichst du mir auch. Ja, so. Das heißt jetzt nicht, dass man nur auf dem Sofa sitzt und so völlig immer einschläft. Aber so von dem Grundgefühl her, dann gibt es keine Differenz. Ja, so, und dann gibt es auch gar nicht den Wunsch nach Optimierung. So. Das kann sein, dass man sagt, wie ist mir das ein bisschen langweilig geworden in letzter Zeit? Wollen wir nicht mal wieder ins Theater gehen? Oder wir sollten mal wieder ein bisschen nach draußen gehen? Oder gerade in der Pandemie, ganz häufig, dass Menschen tatsächlich wie sagen, vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen nach draußen gehen oder den Blick mal nach draußen wenden, weil der ist irgendwie so eingeschränkt worden die ganze Zeit. Das merken viele dann auch. Und so, dass man da aufmerksam miteinander ist. Aber ansonsten ist das ein gutes Beispiel, wo nochmal die Sache ja, das meine ich ja vorhin, wenn man in sich selber ein bisschen, so wie du sagst, Langeweile, dass man das annimmt, dass man das eigentlich im Grunde wertschätzt, was da ist. Deswegen, ich habe mir jetzt auch in einer Vorbereitung von heute, ich habe mir nochmal geguckt, ganz kurz, was ist eigentlich das Gegenteil von Optimierung? Ja, da fiel mir erstmal gar nichts ein. Da dachte ich, was? Und dann gucke ich, dann bin ich mal ein bisschen rumgeguckt, was ist eigentlich das Gegenteil? Ja? Dann stand da Verschlimmern, Verschlimmerung. Ja, so. Ist das Gegenteil von Optimierung. So eins, gibt vielleicht noch zwei, drei andere. Und da dachte ich mir, ja, so denke ich eigentlich häufig auch, weil ich gucke mit vielen Menschen und Paaren darauf, was können sie eigentlich, ohne dass sie es wollen, dazu beitragen, dass die Beziehung nicht mehr hält. Also ich gucke gar nicht darauf, sozusagen so sehe, was sie tun können, damit sie besser wird, weil also ich finde das relativ langweilig. Ja, das wissen die auch selbst. Ich meine, die Situation sind doch nicht doof. Aber wenn man sozusagen darum weiß, was man, ohne dass man es will, ja, so, aber dazu beitragen kann, dass das Ganze in den Bach runtergeht, ja, dann weiß man viel, ja. Also, und das ist richtig lustig, manchmal, oder wirklich lustig und auch manchmal ganz charmant zu beobachten, wie dann da so ein Paar sitzt und sagt, ach, da wüsste ich schon was, ne? Also, da wüsste ich. Und dann mit ein bisschen Schmunzeln zählt man auf, was beide dazu beitragen können, dass das Ganze scheitert. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann scheitert, ist nicht so besonders groß. Die wird geringer dadurch. Also, es macht Sinn, auf die andere Seite mal zu schauen. Ja? Wie kann ich Dinge verschlimmern?
Wenn es dann ausgesprochen wird.
Ja?
Ich wollte noch mal einmal einen Schritt wieder zurück, ne? Dieses Ganze, das fand ich jetzt gerade total spannend, was du gesagt hast, Ulrich. Vielleicht hast du doch noch mal so ein Praxisbeispiel aus deiner langjährigen Erfahrung, wo das wirklich, um das mal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so darzustellen und den Leuten, den Zuhörern und Zuhörern so eine Art Einblick zu geben, genau mal diesen Shift zu machen. Weil dieses ganze Optimieren, und wir haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ja. Das kommt auch so ein bisschen, und das ist jetzt wieder ein anderer kleiner Teil, den wir auch aufmachen, das kommt aus dem Dating auch. Viele haben uns geschrieben, dass sie geghostet werden. Ne? Man datet, man sieht sich und meistens online und manchmal auch nicht. Und dann trifft man sich und dann kriegen ganz viele eine Nachricht so, nee, doch nicht, oder melden sich gar nicht, und dann ist man irgendwie abgeschrieben und der Eindruck bleibt, ich genüge nicht.
Ja, ich glaube,
so.
Ja.
Und das ist halt ein Scheißgefühl. So. Und absolut. Auch da kommt dann eben so dieser Druck und die Nachfrage ganz oft, was kann ich denn tun, damit ich jetzt endlich mal wieder und damit endlich sich jemand auf mich einlässt. So, das ist bei ganz vielen die Frage und dem wollen wir halt auf den Grund gehen. Und deswegen wollen wir, deswegen finde ich das so spannend, diesen nicht auf den Optimierungsgedanken zu gehen, sondern genau auf das Gegenteil mal zu gucken im Kontext von, wenn man solche Dating-Erfahrungen gemacht hat. Also Ulrich, was ist da vielleicht so eine Art Ratschlag, den du geben kannst?
Da ich so mit Dating nicht so irrsinnig viel Erfahrung habe, sozusagen ist es nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, man kann sich, also das, was du sagst, kann ich gut nachvollziehen. Und wenn man solche Erfahrungen macht, ja, dass das schmerzlich ist und wehtut, ja, logisch, also das würde mir auch wehtun, ehrlich gesagt, ja, so. Also das, ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde, also, ja, da so ein, ich glaube, es ist wirklich nicht einfach, sehr genau, also auch da würde ich wieder gucken, oder ein Menschen, der, eine Frau oder ein Mann, der sowas erlebt, würde ich immer gucken, ich würde immer mich fragen, was ist mein Grundgefühl im Leben? Habe ich ein Grundvertrauen oder habe ich es eben nicht so sehr? Und wenn ich ein Grundvertrauen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass ich solche Menschen kennenlerne oder auch solche Dating-Erfahrungen mache, das kann einem immer passieren, ja, also das kann jedem passieren, ist, glaube ich, nicht so besonders groß, weil ich schon früh vielleicht spüre, nee, irgendwie, das geht in eine Richtung, also das passt irgendwie nicht. Aber das ist irrsinnig schwer, das herauszufinden auch. Das ist wirklich schwer spürbar, aber ich kann auf mich selbst gucken, habe ich dieses Vertrauen in mir oder habe ich dieses Vertrauen nicht in mir? Und wenn ich es nicht so in mir habe, was ist eigentlich mein Grundgefühl? Und was kann ich, ohne dass ich es will, jetzt auch in einer Dating-Erfahrung dazu beitragen, dass sich am Ende des Abends dieses Gefühl wieder wiederholt? Und dann kann ich an so einem Abend vielleicht gucken, rutschen wir beide gerade genau in diese Richtung, merke ich irgendwie, also ist mein Gegenüber jetzt in meinem Falle, ist die Frau tatsächlich irgendwie, ist die achtsam, wertschätzend, sozusagen hat die ähnliche Gefühle oder läuft das hier irgendwie in eine ganz merkwürdige Richtung, so wo ich hinten rauskomme, siehst du wohl, oh, hat schon wieder nicht geklappt. Also ich kann mich versuchen selber, das ist nicht einfach, mich selber sozusagen zu fragen, was kann ich, ohne dass ich es will, dazu beitragen, dass am Ende wieder dass die gleiche Erfahrung rauskommt. Und je mehr ich darüber erfahre, desto größer, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich da hineingehe mit ein bisschen mehr Grundgefühl, nämlich in diese Ungewissheit, dass mir das nicht geschieht. Ja. Aber das ist, da gibt's jetzt kein, also wenn ich das wüsste, also da gibt's jetzt kein Patentrezept, sag ich mal so. Aber ich kann gut verstehen, also dass einen das sozusagen tatsächlich massiv natürlich auch die Psyche und das den Selbstwert beschädigt, ja, so, und dass man da vorsichtig ist und sagt, nee, das möchte ich ja nicht jetzt nicht nochmal die ganze Zeit so erleben. Also, und, aber nochmal, man ist nicht selbst daran schuld, ja, so, das ist ganz klar, hat nichts mit Schuld zu tun, ja, null, ja, sondern meine These ist eben, dass das im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung, weil man muss sich sehr auf die Schliche kommen, so, was man selber unbewusst dazu beiträgt. Und ich glaube, wenn man das kann mit ein bisschen Humor, dann kann man in solche Situationen gehen und sagen, ich glaube, am Ende des Abends, na, gucke mal, da kommt doch schon mal wieder was Ähnliches heraus. Ja? Was habe ich denn jetzt übersehen? Oder man kann das, vielleicht kann man das sogar in der Kommunikation mit dem Datingpartner, mit der Datingpartnerin miteinander sogar kommunizieren. Ja? Ich frage mich gerade, ob wir dabei sind, dass am Ende hinten bei rauskommt, nee, also das, mit dir, also das wird eh nichts. Ne? Also.
Ja, stimmt. Aber es ist ja noch krasser, Ulrich. Also du bist ja jetzt nicht so nicht auf solchen Dingern unterwegs. Ich bin, also das ist jetzt eigentlich nur so eine Routine bei mir, dass ich das nochmal aufmache alle paar Tage, diese Dating-Apps. Aber es ist ja noch krasser. Es ist so, dass es gar nicht zu einem Date kommt. Also man fängt an zu schreiben und dann hört halt einer auf.
Ja.
Und ich sag mir dann auch.
So what? Was soll das?
Ja. Ja, aber ich höre auch mal auf. Okay. Also das ist diese extreme Unverbindlichkeit da sozusagen entstanden. Und da kommen wir eigentlich wieder zu dieser Selbstoptimierung. Denn das passiert ja, also über Dating erst zum Beispiel, hast du ja diesen riesengroße Auswahl von vielleicht immer noch besseren Partnern. Und da hast du die massive Selbstoptimierung eigentlich.
Ne? Ja, also, das ist natürlich richtig. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, wenn es immer noch jemand Besseren gibt, dann ist natürlich die beste Möglichkeit, dass man kein Dating macht. Also das ist ja klar, weil es könnte immer noch jemand Besseren geben. Ja? Und so kann man sich ja ein bisschen selbst. Aber wenn du schon so ehrlich bist und meldest dich manchmal auch nicht, dann könnte, also es steht mir nicht zu, aber man könnte auf die Idee kommen, dass es vielleicht freundlicher wäre, sich doch mal zu melden oder zumindest auch abzusagen. Aber das muss ja jeder selber.
Also so wie ich mir das gerade zurechtlege für mich, ne, ist, dass ich letztendlich möchte die Frau im Leben kennenlernen, weil also in der Wirklichkeit kennenlernen, denn dieses ganze Geschreibe, da baust du ja ein Bild auf von der Person, die ganz völlig zusammenfallen kann, wenn man sich dann sieht. Und ich und andersrum habe ich Frauen kennengelernt, die hätte ich nie irgendwie bei einer Dating-App irgendwie angeklickt oder so oder ich weiß nicht, so rechts oder links, also positiv. Aber hätte ich sie, also wenn ich sie gesehen habe, aber wenn ich sie da gesehen hätte, aber in der Wirklichkeit hat sie durch die Art mich halt total gefangen genommen und so.
Ne? Ja, genau.
Das also ist lieber so in der Wirklichkeit.
Ja, lieber in der Wirklichkeit. Ja. Aber weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, also ich meine, du hast ja schon so eine gewisse Marke, ja? Du bist ja schon zu einer Marke geworden, nämlich Single, ja? So. Und ich frage mich gerade, also
der Single-Papst.
Ja, der Single-Papst.
Wie die Süddeutsche Zeitung geschrieben
hat. Ach so, ja, siehst du mal, das weiß ich jetzt gar nicht so. Aber das passt doch gut, ja. Also ich frage mich gerade, was würde dann geschehen, wenn der Single-Papst tatsächlich die Frau seines Lebens kennenlernt? Also dann wird deine ganze Marke kaputt, ja. Also darfst du eigentlich jemanden kennenlernen?
Ja, das ist ja das seit Jahren schon so, dass ich mich darauf immer so angesprochen von Kumpels, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich habe ja andere Themen auch. Okay. Das geht ja nicht. Ich will mich eigentlich ein bisschen, muss ja nicht immer der Single sein. Ich will auch nicht mit 60 dann erzählen hier, wie es so im Single-Leben ist oder so.
Schön.
Nee, aber es gibt ja auch andere Themen.
Ja, ja. Okay, alles klar, prima.
Berechtigte Frage. Ich habe gerade so ein bisschen nach unserer Unterhaltung und nach diesen ganzen Punkten das Gefühl, dass es irgendwie nur um Selbstoptimierung geht. Also ich möchte selbst das nächste und beste Date haben. Ich möchte noch jemanden Besseren kennenlernen und ich möchte noch besser aussehen, vielleicht für jemanden, vielleicht auch nur für mich. Aber letztlich möchte ich vielleicht auch eine Beziehung führen, weil diese Beziehung mir auch was gibt. Und das haben wir auch schon oft gehört, man sucht dann in der Beziehung das eigene Glück. Und das ist doch eigentlich vielleicht nochmal ein toller Appell, auch wenn es viele vielleicht schon wissen, nochmal mehr wirklich auf sich zu gucken. Das kommt mir gerade irgendwie.
Und wenn man auf sich guckt, was könnte man dann sehen?
Dann könnte man sehen, wie toll man ist.
Dünn genug.
Dass man vielleicht selbst auch genügt aus sich heraus und auch alleine wunderbare Dinge tun kann und eigentlich keinen anderen braucht. Plus dann ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, gerade bei Frauen und auch Familiengründung ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, ich kann mir schon vorstellen, eine Familie zu gründen. Oder eben wie meine Freundin, ich möchte einfach, weil ich das total schön finde, eine Partnerschaft führen auf Augenhöhe, weil ich so viel Liebe zu geben habe. Und dann komme ich wieder an diesen Punkt und denke so, das kann ich auch verstehen.
Klar, logisch. Also, ne, aber absolut. Ist ja dieses,
ich genüge mir selbst bis zum gewissen Punkt absolut richtig. Ich war selbst lange über 5 Jahre Single, kann das total verstehen. Und mir ist es nicht immer leicht gefallen.
Und wie lange bist du jetzt? Ehrlich. Wie lange bist du in einer Beziehung jetzt?
Ich bin jetzt ziemlich genau 2 Jahre in einer Beziehung.
Und was war das längste bisher in deinem Leben?
5,5 und dann 4,5, knapp 5.
Und also, wie lange glücklich? 2 bis 3?
Ungefähr 2,5 Jahre, ungefähr immer 2,5 Jahre. Und bei der ersten Beziehung, die relativ lange ging, wollten wir uns kurz einmal trennen. Und dann waren wir nochmal so ein bisschen über 2,5 Jahre dann eigentlich nochmal sehr glücklich. Das muss ich sagen. Also das war so, die erste Beziehung war am glücklichsten, definitiv.
Okay. Also richtig, wenn ich das sagen darf, in aller Vorsicht, ja, so. So irrsinnig, also ich wünsche dir das Beste natürlich, aber so das Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe ist nicht so irrsinnig ausgebaut bisher. Kann man das so sagen? In die Beständigkeit.
Naja gut, also ich bin ja auch noch relativ jung. Kommt ja auch noch dazu.
Okay.
Und
da ist noch viel.
Frage mich gerade, worauf du hinaus
jung
möchtest.
Nein, ja, das ist, ich will dir nicht auf den Zahn, sondern nee, natürlich
nicht,
ein bisschen auf den Zahn. Ja. Nein, es ist so, ich bin immer neugierig, weil sozusagen die Lebensgeschichten der Menschen, dadurch lerne ich. Ja. Ich habe aufgehört, Bücher zu lesen, also Fachbücher, weil irgendwie, da kommt irgendwie nichts Neues. Ja. Und die Menschen erzählen mir immer irgendwas. Und meine These ist, deswegen frage ich jetzt mal so, dass für mich ja die beiden Dinge, so einmal Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe und Vertrauen in die bedingungslose Liebe. Darauf basieren für mich alle Probleme. Ja, so. Das sind die beiden Grundformen und die Grundelemente einer funktionierenden Partnerschaft und eines für sich selbst annehmbaren Seins. So, diese beiden Dinge, das Vertrauen in die Beständigkeit und Vertrauen in die bedingungslose Liebe. Und danach frage ich und gucke ich immer, ob Menschen gelernt haben, das Vertrauen sozusagen, dass die Liebe letztendlich hält. Ja? Und wenn man das gelernt hat, dann hat das einen großen Einfluss natürlich auch auf die Partnerschaft. Wenn man das so nicht so gelernt hat, dann wünscht man sich das natürlich, selbstverständlich. Und dann sagen viele, ja, natürlich habe ich das Vertrauen, das wird auch weiterhin so sein. Dann gucke ich, deswegen bin ich manchmal ein bisschen hartnäckig und sage, haben Sie das denn bisher schon erlebt? Naja, so noch so richtig noch nicht, aber ich wünsche mir das. Dann sage ich, super, das wünsche ich Ihnen auch. Aber man muss gucken, sozusagen, wenn man das noch nicht so erlebt hat oder noch nicht so richtig langfristig, was denn da vielleicht sein könnte. Aber das will ich jetzt nicht bei dir weiter verfolgen. Das ist nur so, sozusagen, darauf kann man gucken. Habe ich das Vertrauen eigentlich, dass die Liebe hält? Habe ich das gelernt in mir, sozusagen? Habe ich dieses Vertrauen oder habe ich das gar nicht? Und wenn ich das nicht so habe, bei dir glaube ich, dass du das hast. Aber wenn man das nicht so hat, dann ist natürlich kein Wunder, dass man sich unbewusst auch immer wieder Menschen sucht, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es nicht geschieht. Nochmal, andersrum denken. Jetzt nicht, man muss andersrum denken. Normal denken hilft nicht weiter, ja, weil die Menschen tun alles und sehen sich danach und möchten das auch alles und geben sich große Mühe und so. Die sind doch klug und liebenswert und trotzdem geht's nicht. Also das, von nichts kommt nichts. Ja. Und diesen dahinterliegenden leidvollen Sinn, das ist ja nicht sinnvoll im positiven Sinne, sondern den leidvollen Sinn, den zu verstehen, ist, glaube ich, notwendig, bevor man in Richtung Veränderung geht. Ja. Weil der ist mächtig. Ja. Also der ist äußerst resistent gegenüber Veränderung. Ja.
Und den kriegt man nur mit über ein Gespräch mit jemandem, der vom Fach ist?
Naja, ich glaube schon,
das kann man sich doch nicht erarbeiten, oder?
Das ist natürlich, das geht schon. Also deswegen haben wir ja diese App gegründet. Das dauert ja schon 3 Monate. Das ist ja nicht mal eben so. Das ist ja ein dialogisches Prinzip. Die App sozusagen, das ist ja quasi, ich sitze virtuell auf der anderen Seite. Ja, das ist ja nicht irgendwie ein Programm oder wie auch immer, sondern oder irgendein Kurs oder wo man lernt, wie man besser miteinander umgeht, das ist ja albern. Also das, sondern es ist ja quasi, ich sitze virtuell auf der anderen Seite, ich bin nicht wirklich da, aber virtuell sozusagen, um genau diese Schritte Stück für Stück in seine Geschichte zu gehen und zu gucken, habe ich das gelernt? Wenn nicht, was brauche ich dafür? Wie kann ich sozusagen das für mich lernen? Das ist ein Prozess, der braucht eine ganze Zeit, aber das Erkennen geht relativ schnell, ja, so. Also, die Frage ist, was mache ich mit dem Erkannten, ja, so. und mit dem sozusagen, was ja, ich da wage.
Vielen Dingen der
Fall. Ja, natürlich, sicherlich. Du hast dir auch schon viele Gedanken gemacht und so weiter und sag mal, ich habe viele Analytiker in Therapie gehabt, die lagen 3 Jahre auf der Couch. Ja, was machen sie morgen? Sie machen das Gleiche wie gestern. Ne? Also die wissen drum. Ja, so. Aber wie komme ich da raus? Ja, aus dieser Zwickmühle sozusagen. Und das ist ein Prozess, der braucht ein bisschen Zeit, aber der funktioniert, also der geht. Ja. Man muss ein bisschen zwinkern und ein bisschen dran glauben und ein bisschen Wahrhaftigkeit und ein bisschen. Dann geht das. Ja.
Ich habe gerade ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir sind leider schon fast am Ende. Und deswegen, Ulrich, ich würde gerne noch wissen, ist es Quatsch oder?
Nein, das ist kein Quatsch. Nochmal, ich glaube, Beziehung optimieren ist, glaube ich, kein Quatsch, weil es ja im Grunde auch heißt, wenn man das so sagt, ich möchte mit dir unsere Beziehung, die mir wertvoll ist, ja, die mir wichtig ist, die möchte ich erhalten, ja, und ich möchte vielleicht sie erweitern und noch mehr Erfahrung mit dir gemeinsam machen und das Ganze noch stabiler halten. Das ist im Grunde ja eine Wertschätzung. Ja, also ich drücke ja meiner Partnerin sozusagen ja Wertschätzung ausdrücken, wenn ich unsere Beziehung optimieren möchte. Was die Gefahr ist nur groß, dass gehört wird, wie bin ich dir nicht genug? Ja, so. Ja, also ich muss da sehr genau gucken, dass ich da auf mich selbst schaue und nicht, dass da drüben gehört wird, und das ist schnell der Fall. Wieso das denn? Ja, also wieso bist du nicht zufrieden? Also bin ich nicht richtig? Also da kann schnell die Kränkung sein. Ja, wenn einer von beiden an die Beziehung optimieren möchte, kann das sehr schnell als Kränkung wahrgenommen werden. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig damit. Wenn beide sagen, wir wollen unsere Beziehung optimieren, gut, prima. Kommt nur nicht so häufig vor. Meistens ist es einer.
Vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht können wir nochmal von diesem Wort auch optimieren weggehen. Vielleicht ist es auch wirklich so, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, so ein bisschen was verändern im Sinne von raus aus der Langeweile und so.
Genau.
Und mal wieder ein bisschen was aktiv und so.
Genau. Bereichern. Wie können wir sozusagen unsere Beziehung bereichern? Ja, und nicht bereichern. Wie können wir sie reicher machen? So, wir beide. Ja, das, wenn das sozusagen ohne Kränkung kommuniziert werden kann, dann kann man gemeinsam sozusagen sich die Wertschätzung darüber ausdrücken. Man kann eine kleine Übung machen, also das mache ich ja auch durchaus, dass man irgendwie einer von beiden soll einmal die Woche sich irgendwas überlegen, in der Woche zu tun, ohne dass der Partner das weiß. Und manchmal sozusagen kommt dann jemand und der Mann hat 2 Kinokarten gekauft, das hat er seit 20 Jahren nicht gemacht, und die Frau ist sozusagen beglückt, dass sie sich da wagen. Ja, aber das sind keine Kleinigkeiten, ja. Das ist sozusagen, es dreht sich gar nicht um das Kino. Es dreht sich um die Wahrnehmung und Wertschätzung sozusagen, ja. Und wenn man das ausdrückt, sozusagen, das wieder zu bereichern, was vielleicht mal früher da war in der Anfangszeiten, wo man sehr irre aufmerksam war und sozusagen ja alles gemacht hat für den Partner und die Partnerin und so weiter, das, wenn das ein bisschen wieder sozusagen als Reichtum in eine Beziehung einfließen kann, dann ist das absolut, finde ich das super. Also das macht absolut Sinn.
Das klingt so, Ulrich, als könnte tatsächlich jedes Paar, jede Beziehung eigentlich eine glückliche Beziehung sein.
Nein, das geht leider. Das ist liebenswert gesagt. Na ja, das ist schön. Das tut mir leid. Ich muss diesen Abschluss leider verhageln, weil sozusagen, weil ja meine These ist, dass viele Paare unbewusst sozusagen sich ja ausgesucht haben, dass genau das Glück, wonach sie sehen, nicht geschieht. Also von daher besteht häufig eine Beziehung darin, der leidvolle Sinn ist der Bestätigung leidvoller Leitsätze. So. Und nicht sozusagen, dass das Glück nicht gefunden werden kann. Deswegen kann leider eben nicht jede Beziehung irgendwie das Glück finden, sondern sie sind eigentlich ja ein bisschen diese Beziehung zum Unglücklichsein verdammt, so, ja. Und deswegen wird es Zeit, sich daraus zu lösen, sich von alten Mustern zu lösen, um genau das sozusagen dann für sich zu entwickeln, tatsächlich das Glück ein bisschen mehr in das Leben kommt. Aber so einfach geht das alles nicht, sonst wäre es so. Tut mir leid, wenn ich deinen Abspann so ein bisschen da nicht mitgehen kann.
Das macht ja gar nichts, aber dafür
ist Realismus am Ende.
Gibt es ja auch uns, den Podcast, eure App natürlich, allen vorangestellt. Für alle, die noch mehr Infos dazu haben wollen, wir verlinken das natürlich auch in unseren Shownotes.
Was ich auch gut fand, ist nicht immer der, ach, alles wird gut, Abspann, sondern man muss sich auch selbst mal ein bisschen kümmern. Denn das ist nämlich das Problem bei so vielen Coaches, das ich sehe, dass die Leute mal sagen, mit diesen Sprüchen, ja, das wird schon gut, werde glücklich, mach, du kannst alles schaffen, was du willst. Ja. Das ist dann wieder, nein, man muss hier reingucken Und da ist auch ein bisschen harte Arbeit teilweise. Und darum finde ich das auch gut, dass du ein Nein mal gesagt hast am Ende.
Ja, und das passt ja auch ganz gut. Ich sehe das genau wie du, Michael. Also es muss nicht immer alles total toll und perfekt sein. Und eigentlich war das ja auch so ein bisschen der Sinn, dass wir weg davon gehen und eigentlich rauskommt, dass wir nicht alles optimieren sollen und dass Beziehungen nicht optimierbar sind und dass wir vielleicht auch mal ein bisschen den Gang rausnehmen und auch mal das annehmen, was da ist und auch vielleicht aus einer Langeweile mal lernen und uns auch in einer Langeweile mit uns auseinandersetzen. Und da kommen ja auch total tolle Erkenntnisse, weil diese ganze Bewegung nach vorne, schneller, weiter, höher, führt ja auch dazu, dass es immer wie so eine Art Ablenkung ist, oder?
Na, ich habe tatsächlich das gleiche Gefühl wie Leonie, weil Selbstoptimierung hat ja inzwischen, das ist ja eigentlich was, das hat für mich einen negativen Touch, weil es gibt Selbstoptimierung und es gibt Persönlichkeitsentwicklung und das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Und Selbstoptimierung ist für mich eigentlich so eine, sagen wir mal, vielleicht so die Persönlichkeitsentwicklung der Konsumenten. Da kann man das noch buchen, da kann man sich da mit irgendwelchen Talenten aufrüsten und so weiter. Ist eher so ein Äußerlichkeitsoptimieren oder Verbessern. Und Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich das, worum es gehen sollte, meiner Meinung nach. Und darum hat Optimierung für mich so ein Geschmäckle, dieser Begriff. Darum passt es vielleicht auch gar nicht in der Beziehung.
Und Michael, ich habe das Gefühl, du hast so wenig Fragen gestellt heute. Ich möchte dir gerne das Abschlusswort überlassen.
Tja, das mache ich natürlich gerne und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Abschlusswort, denn diese Folge ist die letzte Generation beziehungsunfähig Podcast-Folge. 3 Jahre haben wir das gemacht, 100 Folgen haben wir gefüllt, eine Live-Show, das war sozusagen der krönende Abschluss. Natürlich fragen sich jetzt viele nach den Gründen und der Grund ist ein ganz simpler, wir haben einfach keine Zeit dafür mehr. Lina Marie macht ihr Paarcoaching, ich mache meine Schriftstellerei und das nimmt halt so viel Zeit in Anspruch, dass wir einfach rein physikalisch auch nicht mehr in der Lage sind, den Podcast so zu machen, dass wir eine Qualität in der Qualität weiterhin machen könnten, die wir und ihr natürlich auch erwarten. Ja, und darum haben wir uns entschieden, eigentlich mit der 100. Folge den Abschluss zu machen, aber das war ja dann die Live-Show und darum gibt es 101 Folge, die ihr gerade hört. Und das ist jetzt die letzte Folge. Was ich auf jeden Fall aus tiefstem Herzen sagen kann, ist Dankeschön. Dankeschön auch für eure ganzen Nachrichten, die ihr uns geschrieben habt, die ja sozusagen das Fundament waren, mit dem wir arbeiten konnten sozusagen. Danke, 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 dass ihr uns so tief auch in euer Seelenleben einfach auch habt gucken lassen. Uns ist die ganze Zeit auch bewusst gewesen, es ist schon was ganz Besonderes, dass ihr euch uns so öffnet. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Diese Themen, die wir hier besprechen, die werden ja nie auserzählt sein. Aber in den 100 Folgen, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind, haben wir doch schon einen großen Teil davon besprochen. Also könnt ihr da noch mal reinhören. Ihr könnt ja in die Shownotes noch mal gucken, da sind noch mal die Links zu unseren Profilen und da könnt ihr uns natürlich weiterhin auch verfolgen. Mit anderen Worten, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, auf Wiederschreiben. Ja.
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 Hören wir doch mit dem Jahr auf.
Alles klar, tschüss. Ihr beiden, Leonie und Ulrich, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ich bedanke mich für eure Zeit, für diese ganz vielen wertvollen Insights. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank, Ulrich. Ich finde es immer toll, du hast einfach so eine lockere Art und Weise, finde ich, so komplexe Zusammenhänge einfach mal so rauszuhauen. Und da denke ich immer so, ja, stimmt, krass. Mhm. Und das macht jetzt noch was mit mir, es arbeitet noch weiter. Vielen Dank.
Wunderbar, ich hoffe, ich bin dir nicht zu nahe getreten und mit der Beständigkeit verliebt.
Du hättest noch tiefer gehen müssen. Das ist noch ein bisschen kratzen.
Nein. Ja. Vielen Dank auch an euch. Ist irgendwie macht das immer Spaß mit euch. Weiß auch nicht. Irgendwie.
Ja.
Weiß auch nicht. Es hat immer so eine heitere und tiefgründige Seite. Beides. Macht wirklich Spaß. Ja. Okay. Ja,
sehr gut. Dann höre ich mich immer auf mit der Aufnahme.
Wollen wir noch Tschüss sagen?
Ja, ja.
Ja. Tschüss.
Bevor du mit der Aufnahme aufhörst.
Tschüss.
Wollen wir die Folge noch offiziell beenden mit Tschüss?
Ja, ja. Wollte ich ja jetzt gerade machen. Sag doch Tschüss.
Ach so, okay. Da gab es ein Missverständnis. Also, dann Tschüss.
Tschüss.